Stellen Sie sich ein Land vor, wo die Morgensonne über endlosen Ebenen aufgeht, ihre goldenen Strahlen sich in den mächtigen Wassern von Tigris und Euphrat spiegeln. Hier, im Herzen des alten Mesopotamiens, würde eine der furchteinflößendsten Zivilisationen der Geschichte entstehen. Die Geschichte Assyriens ist nicht nur eine Erzählung von Eroberung und Imperium. Es ist ein Epos der Verwandlung und des unbarmherzigen Strebens nach Herrschaft. Lange bevor Rom das Mittelmeer beherrschte, bevor Alexanders Armeen zu den Rändern der bekannten Welt marschierten, hatten die Assyrer bereits die Kunst des Reichsaufbaus gemeistert. Von bescheidenen Anfängen als Händler und Bauern entwickelten sie sich zu den Architekten der ersten wahren Supermacht der Welt, einer Zivilisation, die sich von den schneebedeckten Gipfeln Armeniens bis zu den brennenden Wüsten Ägyptens erstreckte. Picture einen gewaltigen Geschichtsteppich, wo jeder Faden einen Moment des Triumphs oder der Tragödie darstellt. Die assyrische Geschichte ist gewebt aus militärischem Genie, architektonischen Wundern und kulturellen Errungenschaften, aber auch aus dunklen Schatten der Grausamkeit. Dies ist eine Zivilisation, die die Kunst der Belagerung erfand, die ersten öffentlichen Bibliotheken der Welt schuf und ein Verwaltungssystem entwickelte, das Imperien für Jahrtausende inspirieren würde. Von der heiligen Stadt Aschur bis zum majestätischen Ninive. Die assyrische Geschichte entfaltet sich wie eine dramatische Saga menschlicher Ambitionen. Es ist die Geschichte davon, wie eine kleine Gemeinschaft zu einer Macht wurde, die die gesamte antike Welt zum Beben brachte. Dies ist mehr als Geschichte. Es ist die Geburtsstunde der modernen Welt, erzählt durch die Augen eines Volkes, das von bescheidenen Anfängen zu beispielloser Größe aufstieg. Die frühen Reiche Mesopotamiens, 3500 bis 2000 vor Christus. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die ersten Funken der Zivilisation in den fruchtbaren Ebenen zwischen zwei mächtigen Flüssen entfacht wurden. Hier, wo der Tigris und Euphrat ihre lebensgebenden Gewässer durch das Land führten, das wir heute als Irak kennen, entstanden die ersten Städte der Menschheit. Es war eine Zeit, als Menschen erstmals begannen, nicht nur zu überleben, sondern zu gedeihen, zu träumen und die Grundlagen für alles zu legen, was wir heute als Zivilisation bezeichnen. Die Geschichte Assyriens beginnt nicht mit einem dramatischen Knall, sondern mit einem leisen Flüstern in den Annalen der Zeit. Um 3500 Farti Christus blühten im südlichen Mesopotamien die Sumerer auf, ein Volk von erstaunlicher Kreativität und Innovationskraft. Visualisieren Sie geschäftige Städte wie Uruk und Ur, deren Zikkurats wie Berge aus Ziegeln in den Himmel ragten, während Bauern in den umliegenden Feldern Gerste und Weizen kultivierten. Diese Sumerer erfanden die Keilschrift, entwickelten das Rad und schufen die ersten bekannten Gesetzessammlungen. Sie waren die Pioniere, die den Weg für alle nachfolgenden mesopotamischen Zivilisationen ebneten. Doch wie ein aufsteigender Stern am Horizont erschien um 22.34 Uhr Fauf Christine eine neue Macht, das Akkadische Reich unter Sargon von Akkad. Stellen Sie sich einen charismatischen Herrscher vor, der die verstreuten Stadtstaaten Mesopotamiens unter einer Herrschaft vereinte und dabei eine revolutionäre Idee einführte, die eines einheitlichen Reiches. Sargon sprach Akkadisch, eine semitische Sprache, die zur Lingua Franca der Region wurde und die Grundlage für spätere assyrische Dialekte bildete. Seine Eroberungen streckten sich von den Zagros-Bergen bis zum Mittelmeer und schufen ein Verwaltungsmodell, das Jahrhunderte überdauern sollte. In diesem brodelnden Kessel der Kulturen und Völker begann Assyrien als bescheidene Siedlung am Westufer des Tigris zu entstehen. Die Stadt Aschur, benannt nach dem gleichnamigen Gott, war zunächst nicht mehr als ein regionaler Handelsposten, doch die strategische Lage war von unschätzbarem Wert. Ein Knotenpunkt zwischen den Bergen im Norden und den Ebenen im Süden, ein Tor zwischen verschiedenen Welten. Die frühen Assyrer waren Meister der Anpassung. Sie übernahmen die sumerische Keilschrift, adaptierten akkadische Verwaltungspraktiken und entwickelten ihre eigenen religiösen Traditionen. Wie Schwämme saugten sie das Wissen und die Technologien ihrer Nachbarn auf, während sie gleichzeitig ihre eigene Identität bewahrten. Diese Fähigkeit zur kulturellen Synthese würde später zu einem der Markenzeichen des assyrischen Erfolgs werden. Während andere Völker kamen und gingen, die Gutheer aus den Bergen, die Amoriter aus der Wüste, blieben die Assyrer bestehen. Sie lernten nicht nur zu überleben, sondern begannen bereits in dieser frühen Phase die Tugenden zu entwickeln, die sie später berühmt machen würden. Militärische Disziplin, administrative Effizienz und eine unnachgiebige Entschlossenheit. Diese frühe Periode war wie das Fundament eines gewaltigen Gebäudes. Unsichtbar für die meisten, aber essentiell für alles, was folgen sollte. Die Samen der größten militärischen Macht der antiken Welt waren bereits gesät. Die Handelsnetzwerke des alten Orients, 1200 bis 600 vor Christus, stellen Sie sich vor, wie Karawanen von Eseln und Maultieren sich durch zerklüftete Gebirgspässe schlängeln. Ihre Packtaschen voller kostbarer Waren aus fernen Ländern. An der Spitze dieser Handelsexpeditionen ritten assyrische Kaufleute, mutige Unternehmer, die Tausende von Kilometern zurücklegten, um Reichtum und Ruhm zu erlangen. Dies war das Zeitalter, in dem Assyrien nicht durch das Schwert, sondern durch den Handel seine ersten großen Schritte auf die Weltbühne machte. Um 2000 vor Christus entwickelte sich Aschur zu einem der bedeutendsten Handelszentren der bekannten Welt. Visualisieren Sie eine geschäftige Stadt am Tigrisufer, wo Händler aus allen Himmelsrichtungen zusammenkamen. Die Assyrer hatten eine revolutionäre Entdeckung gemacht, während andere Völker ihre Energie in Kriege und Eroberungen steckten, erkannten sie die Macht des Handels als Mittel zum Wohlstand und zur Expansion. Das Herzstück dieser Handelstätigkeit war Anatolien, das heutige Zentraltürkei. Dort etablierten assyrische Kaufleute ein Netzwerk von Handelskolonien, die als Karum bekannt waren. Die berühmteste dieser Kolonien war Kültepe, das antike Kanesch, wo Archäologen tausende von Keilschrifttafeln entdeckt haben, die uns ein lebendiges Bild des assyrischen Handelslebens vermitteln. Stellen Sie sich diese Kaufleute vor, wie sie sorgfältig ihre Geschäfte planten, Verträge aushandelten und Briefe an ihre Familien in Aschur schrieben, während sie Monate oder sogar Jahre von zu Hause entfernt waren. Diese assyrischen Händler waren keine gewöhnlichen Karawanenführer. Sie entwickelten ausgeklügelte Finanzinstrumente, die erstaunlich modern anmuten. Kreditbriefe, Versicherungsverträge und komplexe Partnerschaftsvereinbarungen. Imagine einen assyrischen Kaufmann, der in seinem Kontor in Kanesch sitzt und Berechnungen anstellt. Er handelte mit Silber als Standardwährung, exportierte anatolisches Kupfer und Gold und importierte assyrische Textilien und Zinngegenstände. Die assyrischen Handelsrouten erstreckten sich wie ein gigantisches Spinnennetz über den vorderen Orient. Von Aschur aus führten Wege nach Westen zu den anatolischen Bergwerken, nach Osten zu den iranischen Hochebenen, nach Süden zu den babylonischen Städten und nach Norden zu den kaukasischen Pässen. Diese Routen transportierten nicht nur Waren, sondern auch Ideen, Technologien und kulturelle Praktiken, wodurch Assyrien zu einem Schmelztiegel der Zivilisationen wurde. Der Erfolg dieser Handelsoperationen war bemerkenswert. Assyrische Geschäftsurkunden zeigen Gewinne von 100% oder mehr bei erfolgreichen Expeditionen. Doch dieser Reichtum brachte auch Risiken mit sich. Überfälle von Nomadenstämmen, politische Instabilität in den Zielgebieten und die ständige Gefahr, dass konkurrierende Mächte ihre Handelsrouten blockieren könnten. Während dieser Epoche entwickelten die Assyrer Tugenden, die später ihre militärischen Erfolge prägen würden: strategisches Denken, Organisationstalent und die Fähigkeit, komplexe logistische Operationen über große Entfernungen zu koordinieren. Sie lernten, Risiken zu kalkulieren, Allianzen zu schmieden und ihre Ressourcen effizient einzusetzen. Fähigkeiten, die sich als unverzichtbar erweisen würden, als Assyrien später den Weg der Eroberung einschlug. Dieses goldene Zeitalter des Handels legte die wirtschaftlichen Grundlagen für Assyriens spätere imperiale Größe und schuf ein Netzwerk von Kontakten und Kenntnissen, das über Jahrhunderte von unschätzbarem Wert bleiben sollte. Das Zeitalter der Völkerwanderung, 1600 bis 1365 vor Christus. Stellen Sie sich eine Welt im Umbruch vor, wo die etablierte Ordnung wie ein Kartenhaus zusammenstürzt und ganze Völker auf der Suche nach neuen Heimatländern wandern. Das späte 17. und frühe 16. Jahrhundert vor Christus brachte eine Zeit des Chaos über den Vorderen Orient, eine Epoche, die Historiker heute als die dunklen Jahrhunderte bezeichnen. Für die Assyrer war dies eine Zeit der Prüfung, die ihre Widerstandsfähigkeit auf eine harte Probe stellte und sie zwang, neue Überlebensstrategien zu entwickeln. Picture eine Welt, in der mächtige Reiche wie Dominosteine fallen. Das babylonische Reich unter Hammurabi war geschwächt, die Handelsnetzwerke nach Anatolien waren zusammengebrochen und neue, aggressive Völkerschaften drängten aus allen Himmelsrichtungen in die mesopotamischen Kernlande. Die Hethiter eroberten Babylon im Jahr 1595 vor Christus. Christus, während aus den Zagros-Bergen die Kassiten herabstiegen und das südliche Mesopotamien übernahmen. Aus dem Westen kamen die Hurriter und im Norden etablierte sich das mächtige Reich von Mitanni. Für die Assyrer war dies ein Überlebenskampf epischen Ausmaßes. Visualisieren Sie Aschur als eine Insel der Stabilität in einem Meer von Turbulenzen. Die Stadt war von feindlichen Mächten umgeben. Im Süden die Kassiten, im Westen und Norden das Hurriterreich Mitanni und überall umherziehende Nomadenstämme, die schwache Siedlungen plünderten. Die einst blühenden Handelsrouten waren unsicher geworden und die assyrischen Kaufleute wagten sich nur noch selten in die ferne Welt. Doch aus dieser existenziellen Bedrohung erwuchs eine fundamentale Transformation der assyrischen Gesellschaft. Die Assyrer, die jahrhundertelang als friedliche Händler gelebt hatten, erkannten eine bittere Wahrheit. In einer Welt voller Räuber und Eroberer war militärische Stärke nicht nur nützlich, sondern überlebenswichtig. Imagine die Versammlungen der assyrischen Ältesten, wo hitzige Debatten über die Zukunft ihres Volkes geführt wurden. Sollten sie ihre pazifistische Tradition fortsetzen oder den Pfad des Kriegers einschlagen? Die Antwort kam in Form einer schrittweisen Militarisierung der assyrischen Gesellschaft. Junge Männer, die einst für Handelsexpeditionen trainiert hatten, übten nun den Umgang mit Bogen und Speer. Die Assyrer begannen, von ihren Nachbarn zu lernen. Sie adaptierten hurritische Pferdeführung, kassitische Befestigungstechniken und hethitische Metallurgie. Stellen Sie sich vor, wie assyrische Handwerker in ihren Werkstätten experimentierten, neue Waffentypen entwickelten und die Geheimnisse der Eisenbearbeitung ergründeten. Während dieser turbulenten Periode entwickelten die Assyrer ihre charakteristische Eigenschaft der kulturellen Anpassung zu einer hohen Kunst. Sie wurden zu Meistern der Assimilation, die das Beste aus jeder Kultur übernahmen, mit der sie in Kontakt kamen. Von den Hurritern lernten sie die Kunst der Pferdezucht und Streitwagentaktik. Von den Kassiten übernahmen sie administrative Praktiken und von wandernden Handwerkern eigneten sie sich neue Technologien an. Die politische Struktur Assyriens durchlief ebenfalls eine Metamorphose. Die einst von Kaufmannsgilden dominierte Gesellschaft entwickelte sich zu einer strenger hierarchisierten Militärorganisation. Kriegsherren gewannen an Einfluss und der Titel Sharru, König, hier wurde zunehmend wichtiger als Waklum, Handelsvertreter, Picture die ersten assyrischen Kriegerkönige, die ihre Truppen in kleinen, aber entscheidenden Schlachten gegen räuberische Nachbarn führten. Diese dunklen Jahrhunderte schmiedeten den assyrischen Charakter wie Feuer, das Eisen härtet. Die Assyrer lernten, dass Überleben Anpassung bedeutete, dass Stärke durch Einheit entstand und dass der Preis der Schwäche die Vernichtung war. Als das Chaos schließlich abflaute, waren sie nicht mehr die friedlichen Händler von einst. Sie waren zu einer disziplinierten, militarisierten Gesellschaft geworden, bereit für den Aufstieg zur Weltmacht. Die Geburt des Imperiums, 1365 bis 1070 vor Christus. Stellen Sie sich vor, wie ein kleines Königreich plötzlich erwacht und beschließt, die Welt zu erobern. Nach jahrhundertelangem Überleben begann Assyrien im 14. Jahrhundert vor Christliches etwas Erstaunliches zu tun. Es verwandelte sich von einem friedlichen Handelsvolk in die gefürchtetste Kriegsmacht der Welt. Dies war der Moment, in dem aus einfachen Stadtbewohnern die Herrscher eines riesigen Reiches wurden. Der Wandel begann, als die Assyrer eine wichtige Lektion lernten. In einer Welt voller Räuber und Eroberer reichte es nicht aus, nur Händler zu sein. Picture einen assyrischen König, der auf sein kleines Territorium blickt und erkennt, dass seine Nachbarn immer stärker und gefährlicher werden. Entweder würde Assyrien erobern oder erobert werden. Es gab keinen Mittelweg mehr. Die Transformation war dramatisch. Visualisieren Sie, wie sich eine ganze Gesellschaft veränderte. Junge Männer, die früher Karawanen führten, lernten nun den Umgang mit Schwert und Speer. Handwerker, die einst schöne Töpferwaren herstellten, begannen Waffen zu schmieden. Ganze Städte verwandelten sich in Militärlager, wo das Klirren von Rüstungen den Klang von Webstuhl und Hammer ersetzte. Die ersten großen Siege kamen schnell. Stellen Sie sich die Aufregung vor, als assyrische Armeen zum ersten Mal fremde Länder eroberten. Soldaten kehrten mit Geschichten von fernen Städten zurück, mit Beute und Gefangenen, die bewiesen, dass ihre kleine Nation tatsächlich große Reiche besiegen konnte. Jeder Sieg machte sie mutiger, jede Eroberung brachte neue Ressourcen für noch größere Feldzüge. Doch der wahre Wendepunkt kam, als ein assyrischer König etwas Unvorstellbares wagte. Er eroberte Babylon. Picture den Schock, der durch die damalige Welt ging. Babylon war nicht irgendeine Stadt. Es war die heilige Metropole, das Rom der antiken Welt. Dass die Assyrer es wagten, diese ehrwürdige Stadt anzugreifen und zu erobern, zeigte allen, dass eine neue Supermacht geboren war. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Visualisieren Sie Boten, die in entfernte Königreiche ritten und die unglaubliche Neuigkeit überbrachten. Die kleinen Assyrer hatten Babylon erobert. Herrscher von Ägypten bis Iran begriffen plötzlich, dass sich die Welt verändert hatte. Eine neue Macht war aufgestiegen und sie war hungrig nach mehr. Mit jedem Sieg wuchs das assyrische Selbstvertrauen. Ihre Armeen marschierten immer weiter, über Berge und Wüsten, zu Ländern, die ihre Großväter nur aus Erzählungen kannten. Stellen Sie sich vor, wie sich das Weltbild der Assyrer erweiterte. Was einst unmöglich erschien, wurde zur Normalität. Fremde Königreiche zu erobern, war nicht mehr ein Traum, sondern ein Beruf. Die Könige dieser Zeit waren wie moderne CEOs großer Unternehmen. Sie dachten in großen Dimensionen und planten jahrelang im Voraus. Picture einen assyrischen Herrscher, der Karten studiert und Feldzüge plant, die seine Armeen bis ans Mittelmeer führen würden. Diese Männer träumten nicht mehr von reichen Handelswegen, sondern von Weltreichen. Der erfolgreichste unter ihnen führte nicht weniger als 28 Feldzüge. Stellen Sie sich vor, 28 verschiedene Kriege gegen 28 verschiedene Völker. Seine Soldaten marschierten durch Schnee und Wüstenhitze, kämpften in Gebirgen und Sümpfen, eroberten Städte am Meer und in den Bergen. Für sie war Krieg zur Normalität geworden. Diese Zeit veränderte nicht nur Assyrien, sondern die ganze Welt. visualisieren sie, wie andere Völker begannen, assyrische Methoden zu kopieren. Plötzlich wollte jeder ein Imperium aufbauen. Jeder wollte der nächste große Eroberer werden. Die Assyrer hatten nicht nur ein Reich geschaffen, sie hatten eine neue Art zu denken über Macht und Eroberung erfunden. Als diese Epoche endete, war Assyrien nicht mehr das kleine Handelskönigreich von einst. Es war eine Supermacht geworden, die von allen gefürchtet und respektiert wurde. Die Grundlagen für das größte Reich der antiken Welt waren gelegt. Die Revolution der Kriegsführung, 1070 bis 912 vor Christus, stellen Sie sich vor, Sie leben in einer Welt, wo Bronze die stärkste Waffe ist, und plötzlich taucht jemand mit etwas viel Besserem auf. Das passierte, als die Assyrer das Eisen entdeckten. Es war, als würden sie heute mit einem Smartphone gegen Leute kämpfen, die nur Rauchzeichen haben. Dieses neue Metall veränderte alles und machte die Assyrer zur unbesiegbaren Armee ihrer Zeit. Picture die Aufregung in den ersten assyrischen Werkstätten, als Schmiede begriffen, was sie da in den Händen hielten. Eiserne Schwerter schnitten durch bronzene Rüstungen wie ein heißes Messer durch Butter. Eiserne Speerspitzen durchbohrten jeden Schild. Plötzlich hatten die Assyrer Waffen, die so überlegen waren, dass ihre Feinde kaum eine Chance hatten. Doch die Assyrer begnügten sich nicht damit, nur bessere Waffen zu haben. Sie erfanden auch völlig neue Arten zu kämpfen. Visualisieren Sie eine assyrische Armee auf dem Marsch. Es war wie eine gut geölte Maschine. Schwer gepanzerte Soldaten marschierten in perfekten Reihen. Dahinter schnelle Bogenschützen, die ihre tödlichen Pfeile abschießen konnten, während sie liefen. Und dann die Streitwagen. Rollende Festungen, die durch Feindlinien donnerten wie moderne Panzer. Aber das wirklich Revolutionäre waren ihre Belagerungsmaschinen. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Verteidiger auf einer Stadtmauer und sehen zum ersten Mal diese assyrischen Monster auf Ihre Stadt zurollen. Da waren Türme, die höher waren als Ihre Mauern, aus denen Bogenschützen auf Sie hinabschießen konnten. Riesige Rammen, die von hunderten Männern bedient wurden und jedes Tor zertrümmern konnten. Picture die Panik in belagerten Städten, wenn diese Maschinen auftauchten. Die Assyrer hatten das Problem gelöst, das Armeen seit Jahrhunderten plagten. Wie erobert man eine gut befestigte Stadt? Ihre Antwort war einfach. Sie bauten Maschinen, die jede Verteidigung überwinden konnten. Doch die cleverste Erfindung war vielleicht das Untergraben. Visualisieren Sie assyrische Soldaten, die wochenlang in völliger Dunkelheit unter feindlichen Mauern gruben. Die Verteidiger oben ahnten nichts, bis plötzlich ganze Mauersektionen einstürzten. Es war psychologische Kriegsführung vom Feinsten. Viele Städte ergaben sich schon bei dem bloßen Gedanken, dass Tunnelgräber unter ihnen arbeiten könnten. Die Assyrer perfektionierten auch die Kunst der Schlachtfeldtaktik. Stellen Sie sich vor, wie Ihre Armeen kämpften, nicht als chaotischer Mob, sondern wie ein Orchester, bei dem jeder Musiker seinen Teil spielte. Infanterie, Kavallerie, Bogenschützen, alle bewegten sich in perfekter Koordination, als wären sie durch unsichtbare Fäden verbunden. Picture eine typische assyrische Schlacht. Zuerst kamen die Bogenschützen und verwandelten den Himmel in einen Hagel von Pfeilen. Dann stürmte die schwere Infanterie vor. Ihre eisernen Waffen blitzten in der Sonne. Schließlich brachen die Streitwagen durch die geschwächten Feindlinien. Es war wie ein tödlicher Tanz, einstudiert über Jahre der Übung. Was die Assyrer wirklich gefährlich machte, war ihre Bereitschaft zu lernen und sich anzupassen. Visualisieren Sie assyrische Generäle, die nach jeder Schlacht zusammenkamen und diskutierten, was hat funktioniert? Was können wir besser machen? Sie kopierten die besten Ideen ihrer Feinde und verbesserten sie. Bergvölker kämpften gut in den Bergen, die Assyrer lernten Bergkampf. Reitervölker waren schnell, die Assyrer trainierten bessere Kavallerie. Diese militärischen Innovationen machten die Assyrer nicht nur zu besseren Kriegern, sie veränderten die Art, wie die ganze Welt über Krieg dachte. Stellen Sie sich vor, wie andere Völker verzweifelt versuchten, assyrische Methoden zu kopieren. Plötzlich wollte jeder eiserne Waffen, jeder wollte Belagerungsmaschinen bauen. Doch die wahre Genialität lag darin, dass die Assyrer nicht nur einzelne Erfindungen machten, sondern ein komplettes System entwickelten. Picture es wie ein modernes Unternehmen. Sie hatten Spezialisten für jede Aufgabe, perfekte Logistik und alles arbeitete zusammen für ein Ziel, den Sieg. Am Ende dieser Periode waren die Assyrer nicht mehr nur eine Armee, sie waren eine Kriegsmaschine geworden, die alles verschlingen konnte, was sich ihr in den Weg stellte. Sie hatten die Zukunft der Kriegsführung erfunden. Städte als Machtzentren 912 bis 745 vor Christus. Picture, eine Welt, in der Städte mehr waren als nur Ansammlungen von Häusern. Sie waren Symbole der Macht, Manifestationen göttlicher Gunst und Zentren einer neuen Art von Zivilisation. Im Neuassyrischen Reich entwickelten sich die großen Städte zu architektonischen Wundern, die Besucher aus der ganzen bekannten Welt in Staunen versetzten. Diese urbanen Zentren erzählten eine Geschichte von Macht, Reichtum und einem unerschütterlichen Glauben an die eigene Größe. Aschur, die uralte Hauptstadt, blieb das spirituelle Herz des Reiches. Stellen Sie sich eine Stadt vor, die auf einem majestätischen Felsen über dem Tigris thront, ihre Tempel und Paläste wie Kronen gegen den Himmel ragend. Hier hatte alles begonnen und hier würde für immer der Geist Assyriens wohnen. Der große Tempel des Gottes Aschur, erneuert und erweitert von Generation zu Generation, stand als ewiges Zeugnis für die Kontinuität assyrischer Macht. Doch als das Reich wuchs, erkannten die Könige, dass neue Zentren notwendig waren. Städte, die die imperiale Größe widerspiegeln und die praktischen Bedürfnisse einer expandierenden Weltmacht erfüllen konnten. Die Vision nahm unter Ashurnasirpal II. 88 bis 59 vor Christus. Christus konkrete Gestalt an, als er die antike Stadt Kalhu zu seiner neuen Residenz erwählte. Visualisieren Sie die Transformation einer verschlafenen Provinzstadt in eine glänzende Metropole. Zehntausende von Arbeitern aus dem ganzen Reich strömten herbei. Steinmetze aus den Bergen, Handwerker aus Babylon, Künstler aus eroberten Ländern. Tag und Nacht hallte das Echo von Hämmern und Meißeln durch die Luft, während eine neue Art von Königspalast entstand. Der Palast von Kalhu war mehr als ein Gebäude. Er war ein Statement. Seine Mauern, verziert mit kolossalen Reliefs, geflügelter Stiere und Löwen, erzählten die Geschichte assyrischer Triumphe. Imagine Thronsäle, deren Wände mit bunten Friesen geschmückt waren, die siegreiche Schlachten und unterworfene Völker darstellten. Diese Kunst war nicht nur Dekoration, sondern Propaganda in Stein gemeißelt, die jedem Besucher die Botschaft übermittelte. Hier herrscht die größte Macht der Welt. Doch die wahre Krone assyrischer Stadtplanung sollte Ninive werden. Unter Sanherib 705 bis 681 vor Christus verwandelte sich diese alte Stadt am Ostufer des Tigris in das, was zeitgenössische Beobachter als Wunder der Welt bezeichneten. Stellen Sie sich eine Metropole vor, die sich über 750 Hektar erstreckte, größer als das spätere Rom zur Zeit des Augustus. Ihre Mauern, verstärkt mit gewaltigen Bastionen, umschlossen eine Stadt, die über 100.000 Einwohner beherbergen konnte. Der Palast ohne Rivalen, wie Sanherib ihn nannte, übertraf alles bisher Dagewesene. Picture-Thronsäle, die so groß waren, dass Hunderte von Höflingen darin Platz fanden, und Empfangshallen, deren Decken von Säulen getragen wurden, die wie Zedern des Libanon in den Himmel ragten. Die berühmten hängenden Gärten, ein Wunderwerk der Ingenieurskunst mit komplexen Bewässerungssystemen, verwandelten Teile der Stadt in grüne Oasen. Diese Städte waren mehr als architektonische Triumphe. Sie waren funktionierende Zentren eines Weltreiches. Visualisieren Sie die geschäftigen Straßen von Ninive wo Gesandte aus Ägypten neben Händlern aus Indien wandelten, wo die Sprachen von einem Dutzend Völkern durch die Luft schwirrten, die königlichen Archive beherbergten Zehntausende von Tontafeln, Verträge, Gesetze, Korrespondenz und Literatur aus dem gesamten Reich. Die assyrischen Städte verkörperten eine neue Vorstellung von urbanem Leben. Sie waren kosmopolitische Zentren, die Menschen verschiedenster Herkunft anzogen und integrierten. Gleichzeitig dienten sie als Machtsymbole, die die Überlegenheit assyrischer Zivilisation demonstrierten. In ihren Mauern verschmolzen Kunst und Politik, Religion und Administration zu einer einheitlichen Vision imperialer Größe. Diese urbanen Wunderwerke sollten für Jahrhunderte als Vorbild dienen und den Standard für königliche Pracht setzen, der von späteren Imperien angestrebt, aber selten erreicht wurde. Sennacherib, der Baumeister, 705 bis 681 vor Christo, stellen Sie sich einen König vor, der nicht nur Länder eroberte, sondern seine Träume in Stein verwandelte. Sennacherib war mehr als ein Herrscher, er war ein Mann mit einer Vision. Er wollte eine Stadt bauen, die so großartig war, dass Menschen aus der ganzen Welt staunen würden. Ninive sollte nicht nur eine Hauptstadt werden, sondern das Wunder seiner Zeit. Picture Ninive, bevor Sennacherib kam. Es war schon eine beeindruckende Stadt, aber der neue König träumte von etwas viel Größerem. Er wollte eine Metropole schaffen, die alle anderen Städte der Welt in den Schatten stellte. Eine Stadt, die für immer beweisen sollte, dass Assyrien das größte Reich aller Zeiten war. Die Verwandlung begann mit einem der ehrgeizigsten Bauprojekte der Geschichte. Visualisieren Sie zehntausende Arbeiter, die aus allen Ecken des Reiches nach Ninive strömten. Da kamen Steinmetze aus den Bergen, Holzarbeiter aus den Zedernwäldern, Metallhandwerker aus fernen Bergwerken. Tag und Nacht hallte das Hämmern und Klopfen durch die Stadt, während Sennacheribs Traum Wirklichkeit wurde. Der neue Königspalast war wie ein Märchenschloss, nur viel größer. Stellen Sie sich Thronsäle vor, die so riesig waren, dass hunderte Menschen darin Platz hatten. Die Wände waren bedeckt mit bunten Bildern, die Geschichten von assyrischen Siegen erzählten. Jeder Besucher sollte sofort verstehen, hier herrscht der mächtigste König der Welt. Doch Sennacherib war nicht nur ein Träumer, er war auch ein Praktiker. Er verstand, dass eine große Stadt mehr braucht als schöne Gebäude. Picture das revolutionäre Wassersystem, das er bauen ließ. Er leitete frisches Bergwasser über Dutzende von Kilometern in die Stadt. Stellen Sie sich vor, sauberes, kühles Wasser floss durch Rohre und Kanäle direkt in die Häuser der Menschen. Diese Wasserleitungen waren wie ein Wunder für die damalige Zeit. Visualisieren Sie die Bewohner Ninives, die einfach einen Hahn aufdrehen konnten und frisches Wasser hatten, während Menschen in anderen Städten noch mühsam Wasser vom Fluss holen mussten. Aber Sennacheribs größtes Meisterwerk waren die berühmten hängenden Gärten. Picture sich terrassenförmige Gärten vor, die sich über mehrere Stockwerke erstreckten, voller exotischer Bäume und Pflanzen aus dem ganzen Reich. Es war, als hätte jemand Stücke des Paradieses nach Ninive gebracht. Zedern aus dem Libanon wuchsen neben Palmen aus Ägypten, Obstbäume aus Persien neben Blumen aus Arabien. Stellen Sie sich vor, wie beeindruckt Besucher waren, wenn sie diese Gärten sahen. Inmitten der mesopotamischen Wüste blühte eine grüne Oase, ein Beweis für die Macht und den Reichtum des assyrischen Königs. Das Leben in Sennacheribs Ninive war wie in einer modernen Großstadt. Visualisieren Sie die geschäftigen Straßen, wo Menschen aus aller Welt zusammenkamen. Da liefen ägyptische Diplomaten neben persischen Händlern, skythische Krieger neben babylonischen Gelehrten. Man hörte ein Dutzend verschiedene Sprachen, sah die unterschiedlichsten Kleidungsstile, roch Gewürze aus fernen Ländern. Picture die Märkte von Ninive, wie riesige Einkaufszentren unter freiem Himmel. Dort konnte man alles kaufen: Gold aus Nubien, Silber aus Anatolien, Seide aus dem fernen Osten, Weihrauch aus Arabien. Für einen Händler war Ninive wie ein Traum. Die ganze Welt kam zu ihm. Doch Sanherib sorgte auch dafür, dass seine Stadt sicher war. Stellen Sie sich die gewaltigen Stadtmauern vor. So dick und hoch, dass sie uneinnehmbar schienen. Wachtürme überblickten die Umgebung und schwer bewaffnete Soldaten patrouillierten Tag und Nacht. Die königlichen Werkstätten produzierten die schönsten Kunstwerke der damaligen Zeit. Visualisieren Sie Handwerker, die elfenbeinerne Schnitzereien fertigten, Goldschmiede, die funkelnden Schmuck herstellten, Weber, die kostbare Stoffe webten. Alles, was in Ninive gemacht wurde, war vom Feinsten. Schließlich musste es würdig sein für die Hauptstadt des Weltreiches. Sanherib schuf nicht nur eine Stadt, sondern eine Vision davon, was Menschen erreichen können. Picture Ninive in seiner Blütezeit, eine Metropole mit über 100.000 Einwohnern, prächtigen Palästen, blühenden Gärten, geschäftigen Märkten und innovativer Technik. Es war eine Stadt, die bewies, dass Zivilisation mehr sein kann als nur Überleben. Sie kann Schönheit, Komfort und Wunder schaffen. Für die Menschen seiner Zeit war Ninive wie New York, Paris und Rom zusammen. Es war der Ort, den jeder einmal sehen wollte. Die Stadt, die alle anderen Städte zum Vorbild nahmen. Sanheribs Traum war Wirklichkeit geworden. Er hatte die großartigste Stadt der Welt geschaffen. Assurbanipal, der Löwe von Assyrien, 668 bis 622 Picture, einen König, der mit einem Buch in der einen und einem Schwert in der anderen Hand herrschte, einen Herrscher, der sowohl die Feinde seines Reiches auf dem Schlachtfeld vernichtete, als auch die größte Bibliothek der antiken Welt schuf. Assurbanipal, der letzte große König Assyriens, verkörperte wie kein anderer die paradoxe Natur seines Volkes. Unbarmherzig in der Kriegsführung, doch leidenschaftlich in der Verfolgung von Wissen und Kultur. Seine Herrschaft markierte sowohl den Höhepunkt assyrischer Macht als auch den Beginn ihres unvermeidlichen Niedergangs. Als Assurbanipal 668 vor Christus den Thron bestieg, erbte er ein Reich, das sich von den schneebedeckten Bergen Armeniens bis zu den Katarakten des Nils erstreckte. Stellen Sie sich die schiere Größe dieser Herrschaft vor, ein Territorium, das größer war als das spätere römische Reich auf seinem Höhepunkt. Doch mit dieser immensen Macht kamen auch immense Herausforderungen. Überall an den Grenzen des Reiches brodelten Aufstände, während im Zentrum Machtkämpfe zwischen rivalisierenden Fraktionen die Stabilität bedrohten. Visualisieren Sie den jungen König in seinem Palast in Ninive, umgeben von Karten und Berichten aus allen Ecken seines Reiches. Assurbanipal war nicht nur ein Krieger, sondern auch ein Intellektueller. Ein Herrscher, der Keilschrift lesen konnte. Ein seltenes Talent unter den Königen seiner Zeit. Diese Bildung prägte seinen Herrschaftsstil fundamental. Er verstand, dass wahre Macht nicht nur auf militärischer Stärke beruhte, sondern auch auf der Kontrolle über Wissen und Information. Seine erste große Bewährungsprobe kam mit dem Aufstand seines eigenen Bruders Shamash-Shumu-Ukin, der als Vizekönig über Babylon herrschte. Picture einen Konflikt, der das assyrische Reich fast zerrissen hätte. Bruder gegen Bruder, Stadt gegen Stadt. In einem Bürgerkrieg, der 4 Jahre dauerte und die Loyalitäten im ganzen Reich auf die Probe stellte. Assurbanipal siegte schließlich, doch der Preis war hoch. Babylon wurde dem Erdboden gleichgemacht und die jahrhundertealte Rivalität zwischen den beiden Städten erreichte einen blutigen Höhepunkt. Gleichzeitig führte Assurbanipal Feldzüge gegen Elam, den alten Rivalen Assyriens im Osten. Stellen Sie sich die Brutalität dieser Kampagnen vor, die in der völligen Zerstörung der elamischen Hauptstadt Susa gipfelten. Die assyrischen Annalen beschreiben, wie die Stadt so gründlich verwüstet wurde, dass Salz und Disteln darauf gesät wurden, damit für alle Zeiten nichts mehr wachsen möge. Es war eine Demonstration assyrischer Macht, die die damalige Welt erschütterte, aber auch die Grenzen der Grausamkeit aufzeigte, die selbst hartgesottene Zeitgenossen schockierte. Doch paradoxerweise war derselbe König, der solche Verwüstung anrichtete, auch der größte Patron der Gelehrsamkeit in der antiken Welt. Imagine die königliche Bibliothek von Ninive, eine Sammlung von über 30.000 Keilschrifttafeln, die das gesamte Wissen Mesopotamiens umfasste. Assurbanipal sandte Gelehrte in alle Winkel seines Reiches, um literarische Werke zu sammeln und zu kopieren. Von den Tempeln Babylons bis zu den Archiven ägyptischer Priester, überall suchten seine Agenten nach wertvollen Texten. Visualisieren Sie die Schreibstuben des Palastes, wo Dutzende von Schreibern Tag und Nacht arbeiteten, um diese Texte zu kopieren und zu katalogisieren. Das Gilgamesch-Epos, mathematische Abhandlungen, medizinische Texte, Hymnen und Gebete, die gesamte intellektuelle Tradition der mesopotamischen Zivilisation wurde hier gesammelt und bewahrt. Assurbanipal selbst prahlte: Ich lese die kunstvolle Schrift der Sumerer und die schwer verständlichen akkadischen Wörter. Ich kann sogar vor der Flut geschriebene Steininschriften lesen. Die Kunst erreichte unter Assurbanipal einen neuen Höhepunkt. Die berühmten Löwenjagdreliefs aus seinem Palast gehören zu den Meisterwerken der antiken Kunst. Szenen von dramatischer Intensität, die sowohl die königliche Macht als auch eine bemerkenswerte Sensibilität für natürliche Schönheit zeigen. Picture diese Reliefs. Der König im Streitwagen, wie er mit tödlicher Präzision seine Pfeile abschießt, während verwundete Löwen in ihren letzten Momenten eine fast menschliche Würde ausstrahlen. Doch unter der glänzenden Oberfläche seiner Herrschaft begannen bereits die Risse zu zeigen, die das Reich zum Einsturz bringen würden. Die Verwaltung des Imperiums 745 bis 622 vor Christus. Stellen Sie sich vor, Sie müssten eine Firma leiten, die sich über 3 Kontinente erstreckt, ohne Telefon, ohne Internet, ohne Flugzeuge. Genau das machten die Assyrer mit ihrem riesigen Reich. Sie schufen das erste wirklich moderne Verwaltungssystem der Welt, und es war so gut, dass selbst die Römer Jahrhunderte später ihre Methoden kopierten. Das Geheimnis lag darin, dass die Assyrer verstanden: Ein Reich zu erobern ist eine Sache, es zu regieren eine ganz andere. Bild eines assyrischen Königs, der auf eine Karte seines Reiches blickt. Da ist Ägypten im Süden, Anatolien im Norden, Babylonien im Osten. Alles verschiedene Völker mit verschiedenen Sprachen und Traditionen. Wie hält man so etwas zusammen? Die Antwort war genial einfach. Sie teilten ihr Reich in Provinzen auf, jede mit einem assyrischen Gouverneur. Visualisieren Sie diese Männer als eine Art antike Firmendirektoren. Sie hatten absolute Macht in ihren Gebieten, aber sie mussten dem König gegenüber Rechenschaft ablegen. Es war wie ein großes Franchise-System, nur mit Armeen statt Restaurants. Doch die wirklich clevere Idee war die Bevölkerungsumsiedlung. Stellen Sie sich vor, die Assyrer nahmen ganze Völkerschaften und siedelten sie in andere Teile des Reiches um. Das klingt grausam, aber es war brillant. Wenn die Leute aus Syrien plötzlich in Anatolien leben, vermissen sie ihr Heimatland und denken weniger an Rebellion. Gleichzeitig bringen sie ihre Fähigkeiten mit: syrische Handwerker, ägyptische Baumeister, babylonische Gelehrte, alle arbeiteten für das assyrische Reich. Picture eine typische assyrische Stadt nach solchen Umsiedlungen. Da leben Menschen aus einem Dutzend verschiedener Länder Tür an Tür. Der Bäcker kommt aus Babylon, der Schmied aus den Bergen, der Priester aus Ägypten. Sie alle sprechen verschiedene Sprachen, aber sie haben eins gemeinsam: Sie sind alle Untertanen des assyrischen Königs. Das Kommunikationssystem war wie ein antikes Internet. Visualisieren Sie ein Netzwerk von Straßen, die das ganze Reich durchzogen, mit Poststationen alle paar Kilometer. Berittene Boten galoppierten Tag und Nacht, wechselten an den Stationen die Pferde und brachten Nachrichten von einem Ende des Reiches zum anderen. Eine wichtige Nachricht aus Ägypten konnte den König in weniger als 2 Wochen erreichen. Unglaublich schnell für die damalige Zeit. Stellen Sie sich vor, wie dieses System funktionierte. Ein Gouverneur in einer fernen Provinz schreibt einen Bericht über eine Hungersnot oder einen Aufstand. Der Brief wird von Bote zu Bote weitergegeben, rast über hunderte von Kilometern und 2 Wochen später liest der König in seinem Palast die Nachricht und kann reagieren. Die Assyrer erfanden auch ein cleveres Steuersystem. Picture es wie eine große Sammelkarte. Jede Provinz musste bestimmte Dinge liefern, je nachdem, was sie am besten produzierte. Ägypten schickte Getreide, Anatolien Silber, der Libanon Zedern, Arabien Weihrauch. Es war wie ein riesiger Supermarkt und alle Waren flossen nach Assyrien. Doch das Genialste war, wie sie verschiedene Völker integrierten. Visualisieren Sie einen assyrischen Beamten, der in einer eroberten Stadt ankommt. Er sagt nicht, vergesst eure Traditionen. Stattdessen sagt er, behaltet eure Bräuche, aber gehorcht unserem König. Lokale Götter wurden respektiert, lokale Gesetze oft beibehalten, solange alle Steuern zahlten und keine Rebellen wurden. Stellen Sie sich vor, wie revolutionär das war. Frühere Eroberer hatten meist nur geplündert und waren dann wieder abgezogen. Die Assyrer blieben und machten aus ihren Eroberungen dauerhafte Teile ihres Reiches. Sie verwandelten Feinde in Bürger. Das System funktionierte so gut, dass manche eroberte Völker sogar glücklicher waren als vorher. Picture einen Handwerker in einer assyrischen Provinz. Plötzlich kann er seine Waren im ganzen Reich verkaufen. Von Ägypten bis Iran. Die assyrischen Straßen sind sicher. Die assyrische Armee schützt ihn vor Räubern. Für viele gewöhnliche Menschen brachte das assyrische Reich Frieden und Wohlstand. Dieses Verwaltungssystem war so erfolgreich, dass es zum Vorbild für alle späteren Imperien wurde. Die Perser übernahmen es, die Römer kopierten es und noch heute können wir in modernen Regierungen Spuren assyrischer Ideen finden. Doch wie alle großen Systeme hatte auch dieses eine Schwäche. Es funktionierte nur so lange, wie das Zentrum stark war. Als die Könige schwach wurden, brach alles zusammen. Religion und Kultur, die Götter von Assyrien, 1365 bis 627 vor Christus. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Götter nicht irgendwo weit weg im Himmel lebten, sondern jeden Tag mit den Menschen sprachen. In Assyrien waren die Götter wie unsichtbare Mitbewohner. Sie halfen bei wichtigen Entscheidungen, schützten vor Feinden und sorgten dafür, dass die Ernte gut wurde. Für die Assyrer war Religion nicht nur sonntags wichtig, sondern jeden Tag, bei jedem Problem, bei jeder Freude. Der wichtigste Gott war Aschur. Stellen Sie sich ihn vor wie den Chef aller anderen Götter. Picture einen mächtigen Krieger mit Flügeln, der gleichzeitig die Stadt Assur, das ganze Reich und den König beschützte. Wenn der assyrische König in die Schlacht zog, war Aschur sozusagen sein unsichtbarer Bodyguard. Wenn er Gesetze machte, flüsterte Aschur ihm die richtigen Worte ein. Doch die Assyrer verehrten nicht nur Aschur. Visualisieren Sie ihre Tempel wie große Einkaufszentren für Götter. Da gab es Ishtar, die Göttin der Liebe und des Krieges, eine ziemlich wilde Kombination. Marduk aus Babylon, der als besonders weise galt, und Nabu, der Schreibern und Gelehrten half. Jeder Gott hatte seine Spezialität, wie Ärzte heute. Das Geniale an den Assyrern war, sie sammelten Götter wie andere Leute Briefmarken. Stellen Sie sich vor, wenn Sie ein neues Land eroberten, sagten Sie nicht, eure Götter sind schlecht. Stattdessen sagten Sie, wow, euer Gott ist interessant. Den nehmen wir auch. So hatten Sie am Ende ein riesiges Team von Göttern aus der ganzen Welt. Picture das Leben eines gewöhnlichen Assyrers. Morgens betete er zu Shamash, dem Sonnengott, für einen guten Tag. Beim Essen dankte er anderen Göttern für das Brot. Wenn er krank wurde, ging er zu einem Priester, der gleichzeitig Arzt war und Gebete mit Medizin mischte. Die Götter waren überall, wie Apps auf einem Smartphone, nur eben für alles im Leben. Die Könige hatten einen besonders wichtigen Job. Sie waren wie Übersetzer zwischen Göttern und Menschen. Visualisieren Sie einen assyrischen König, der nicht nur Befehle gab, sondern auch täglich mit den Göttern telefonierte. Bevor er wichtige Entscheidungen traf, fragte er die Götter um Rat, durch Träume, durch das Lesen von Tiereingeweiden, klingt eklig, war aber damals normal, oder durch Sterne am Himmel. Stellen Sie sich die Tempel vor, das waren nicht nur Gebetshäuser, sondern wie moderne Universitäten, Banken und Krankenhäuser zusammen. Dort lernten Kinder lesen und schreiben. Dort bewahrten Menschen ihr Geld auf. Dort wurden Kranke geheilt. Die Priester waren wie Allround-Experten für alles Wichtige im Leben. Die berühmten geflügelten Stiere und Löwen an den Palasttoren waren wie riesige Türsteher. Picture diese gewaltigen Statuen, halb Tier, halb Mensch mit Flügeln, die jeden Besucher daran erinnerten, hier wohnt nicht nur der König, hier wohnen auch die Götter. Es war psychologisch sehr clever. Wer würde es wagen, jemanden anzugreifen, der von solchen mächtigen Wesen beschützt wird? Die Assyrer entwickelten auch eine Art religiöses Franchise-System. Stellen Sie sich vor, in jeder eroberten Stadt ließen sie lokale Götter in Ruhe, aber sie fügten assyrische Götter hinzu. So entstanden gemischte Tempel, wo ägyptische Götter neben mesopotamischen standen, wie in einem internationalen Restaurant. Visualisieren Sie die großen religiösen Feste. Das waren wie moderne Olympische Spiele und Karneval zusammen. Ganze Städte verwandelten sich in Partymeilen. Menschen trugen kostbare Gewänder. Es gab Prozessionen mit goldenen Götterstatuen, Musik, Tanz und riesige Festmähler. Diese Feste zeigten allen, seht her, wie reich und mächtig unser Reich ist. Was die assyrische Religion so erfolgreich machte, war ihre Flexibilität. Picture es wie ein großes, buntes Puzzle. Jedes eroberte Volk konnte seine eigenen Traditionen behalten, solange sie auch die assyrischen Götter respektierten. So fühlten sich die Menschen nicht komplett fremd in ihrem neuen Reich. Die Assyrer verstanden etwas sehr Wichtiges. Religion kann Menschen vereinen, statt sie zu trennen. Statt zu sagen, nur unser Gott ist richtig, sagten sie, alle Götter arbeiten zusammen. Das war revolutionär für die damalige Zeit und half ihnen, ihr riesiges, vielfältiges Reich zusammenzuhalten. Diese religiöse Toleranz war wie ein unsichtbarer Klebstoff, der Menschen verschiedenster Herkunft zu einem assyrischen Volk machte. Es war ein System, das bewies, Einheit und Vielfalt können Hand in Hand gehen. Kunst und Wissenschaft, Paläste und Bibliotheken 900 bis 600 vor. Grinze, Picture eine Welt, in der Kunst nicht nur Dekoration war, sondern eine Sprache der Macht, die ohne Worte sprach. In den prächtigen Palästen Assyriens erzählten Steinreliefs Geschichten von Eroberung und Triumph, während in stillen Bibliothekssälen das gesammelte Wissen der Menschheit wie kostbare Schätze gehütet wurde. Dies war eine Zivilisation, die verstand, dass wahre Größe nicht nur durch Armeen, sondern auch durch Kunst und Gelehrsamkeit erreicht wird. Stellen Sie sich vor, wie ein Besucher zum ersten Mal durch die Tore eines assyrischen Palastes schritt. Das Erste, was ihn überwältigte, waren nicht die goldenen Verzierungen oder kostbaren Teppiche, sondern die gigantischen Steinwächter, Lamassu genannt, die mit ihren menschlichen Köpfen, Stierkörpern und Adlerflügeln die Schwelle zwischen der irdischen und göttlichen Welt markierten. Diese Kunstwerke waren mehr als Skulpturen. Sie waren Manifestationen einer Weltanschauung, die das Physische mit dem Spirituellen verband. Die Wandreliefs der assyrischen Paläste waren wie riesige Comicstrips aus Stein, die Geschichten erzählten, welche jeder verstehen konnte, unabhängig davon, ob er lesen konnte oder nicht. Visualisieren Sie endlose Friese, die sich durch Korridore und Thronsäle zogen und von königlichen Jagden, siegreichen Schlachten und unterworfenen Feinden berichteten. Doch diese Kunst war subtiler, als sie auf den ersten Blick erschien. Die Künstler entwickelten raffinierte Techniken, um Bewegung und Emotion darzustellen. Verwundete Löwen, die in ihren letzten Momenten eine fast menschliche Würde ausstrahlten, oder Krieger, deren Gesichtsausdrücke zwischen Triumph und Erschöpfung schwankten. Imagine die Werkstätten königlicher Handwerker, wo Generationen von Künstlern ihr Können perfektionierten. Hier entstanden nicht nur die monumentalen Reliefs, sondern auch filigrane Elfenbeinschnitzereien, die so detailreich waren, dass man mit einer Lupe ihre Schönheit erst vollständig erfassen konnte. Goldschmiede schufen Schmuckstücke von atemberaubender Komplexität, während Textilkünstler Stoffe webten, die in ihrer Pracht selbst ägyptische und phönizische Konkurrenz übertrafen. Doch vielleicht das bemerkenswerteste Vermächtnis der assyrischen Kultur war ihre leidenschaftliche Sammlung und Bewahrung von Wissen. Picture die königliche Bibliothek von Ninive unter Assurbanipal, einen Ort, der wie ein Tempel des Wissens wirkte. Hier stapelten sich Zehntausende von Tontafeln in sorgfältig organisierten Regalen, jede einzeln katalogisiert und beschriftet. Es war die erste systematische Bibliothek der Weltgeschichte. Ein Konzept, das so revolutionär war, dass es erst in der Moderne wieder erreicht wurde. Die Gelehrten, die in diesen heiligen Hallen arbeiteten, waren mehr als nur Schreiber. Sie waren die Hüter der menschlichen Zivilisation. Stellen Sie sich vor, wie sie durch das ganze Reich reisten, auf der Suche nach seltenen Texten und vergessenen Weisheiten. Von babylonischen Tempeln kopierten sie mathematische Abhandlungen, aus ägyptischen Archiven retteten sie medizinische Kenntnisse und aus den Bergen Anatoliens brachten sie hethitische Epen mit. Visualisieren Sie die Vielfalt des gesammelten Wissens, astronomische Berechnungen, die präziser waren als alles, was Europa bis zur Renaissance kannte, medizinische Texte, die chirurgische Eingriffe beschrieben, chemische Formeln für die Herstellung von Glas und Metallen sowie literarische Meisterwerke wie das Gilgamesch-Epos. Diese Bibliothek war ein Mikrokosmos der menschlichen Errungenschaften. Ein Ort, wo das Wissen aller bekannten Zivilisationen zusammenfloss. Die Assyrer entwickelten auch bemerkenswerte Innovationen in der Architektur. Ihre Ingenieure perfektionierten den Bau von Gewölben und Bögen, schufen komplexe Bewässerungs- und Abwassersysteme und entwickelten Bautechniken, die Erdbeben widerstehen konnten. Picture die hängenden Gärten von Ninive mit ihren ausgeklügelten hydraulischen Systemen, ein Triumph der Ingenieurskunst, der Natur und Technologie in perfekter Harmonie vereinte. Diese kulturellen Errungenschaften waren nicht nur Selbstzweck, sondern dienten einem größeren politischen Ziel. Sie sollten die Welt davon überzeugen, dass assyrische Zivilisation nicht nur militärisch überlegen, sondern auch kulturell unübertroffen war. Das Ringen um Mesopotamien, 800 bis 650 vor Christus. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der antike Städte nicht nur um Territorium kämpften, sondern um die Seele der Zivilisation selbst. Im Herzen Mesopotamiens entfaltete sich ein Drama, das das Schicksal der antiken Welt bestimmen würde. Ein Kampf zwischen Mächten, die sich selbst als die rechtmäßigen Erben der größten Errungenschaften der Menschheit sahen. Dies war mehr als Politik. Es war ein Zusammenprall von Identitäten, bei dem jedes Reich glaubte, es allein besäße das göttliche Mandat, die Wiege der Zivilisation zu beherrschen. Visualisieren Sie Babylon nicht nur als Stadt, sondern als lebende Legende. Für die Menschen der antiken Welt war Babylon mehr als eine Hauptstadt. Es war das spirituelle Zentrum der Zivilisation, die Heimat des großen Gottes Marduk und der Ort, wo die Götter selbst einst die Gesetze der Menschheit verkündet hatten. Doch diese ehrwürdige Stadt war zu einem Zankapfel geworden zwischen zwei Mächten, die beide behaupteten, ihre rechtmäßigen Erben zu sein. Die Beziehung zwischen Assyrien und Babylon war wie die von zwei Geschwistern, die in ewiger Rivalität gefangen waren. manchmal Verbündete, manchmal Feinde, aber immer durch ihr gemeinsames Erbe verbunden. Picture diese komplexe Beziehung. Assyrische Könige, die sich als Beschützer babylonischer Traditionen sahen, während sie gleichzeitig deren politische Unabhängigkeit unterdrückten. Es war ein Paradox, das beide Reiche über Jahrhunderte hinweg plagte. Stellen Sie sich die Hofintrigen vor, die sich in beiden Hauptstädten entfalteten. In Babylon flüsterten Priester und Adelige von alten Prophezeiungen, die den Fall der nördlichen Usurpatoren vorhersagten, während in assyrischen Palästen Berater debattierten, ob Babylon direkt zu regieren oder durch Marionettenkönige zu beherrschen sei. Visualisieren Sie den delikaten diplomatischen Tanz, Hochzeiten zwischen königlichen Familien, Austausch von Gelehrten und Künstlern, Tributzeremonien, die gleichzeitig Akte der Unterwerfung und Behauptungen der Würde waren. Doch während Assyrien und Babylon ihre jahrhundertealte Rivalität austrugen, lauerte im Osten eine andere Macht, die beide bedrohte. Elam, das alte Königreich in den Zagros-Bergen, war wie ein Schatten, der über Mesopotamien fiel. Picture diese bergige Nation, deren Krieger aus den nebelverhangenen Höhen herabstiegen, um die reichen Städte der Ebene zu plündern. Elam war der ewige Außenseiter, der Störenfried, der die Pläne sowohl der Assyrer als auch der Babylonier zunichte machen konnte. Die Elamiter waren Meisteropportunisten, die verstanden, dass die Rivalität zwischen Assyrien und Babylon Öffnungen für ihre eigenen Ambitionen schuf. Stellen Sie sich elamitische Diplomaten vor, die geschickt zwischen den mesopotamischen Mächten lavierten, mal mit Babylon gegen Assyrien verbündet, dann wieder neutrale Zuschauer, wenn es ihren Interessen diente. Sie waren die Meister des politischen Schachspiels, die verstanden, dass Timing alles war. Visualisieren Sie die dramatischen Momente, in denen diese Rivalitäten in offene Kriegsführung ausbrachen. Schlachtfelder, auf denen assyrisches Eisen auf babylonische Bronze traf, wo elamitische Bergkämpfer mit Tieflandarmeen zusammenstießen, wo das Schicksal antiker Städte in der Schwebe hing. Dies waren nicht nur militärische Kampagnen, sondern Kämpfe um Legitimität. Jeder Sieg oder jede Niederlage formte neu, wie Menschen Macht und Zivilisation verstanden. Die kulturellen Dimensionen dieser Konflikte waren ebenso wichtig wie die militärischen. Picture, wie eroberte Götterstatuen als Kriegstrophäen behandelt wurden, wie die Entführung der Statue Marduks aus Babylon einem Raub der Seele der Stadt gleichkam. Wenn assyrische Könige babylonische Götter in ihre eigenen Tempel brachten, behaupteten sie nicht nur politische Dominanz, sondern beanspruchten göttliche Billigung für ihre Herrschaft. Diese Rivalitäten prägten die Identität aller Beteiligten. Babylonische Schreiber verfassten Chroniken, die ihre assyrischen Oberherren als grobe Barbaren darstellten, denen die Raffinesse fehlte, Zivilisation wirklich zu verstehen. Assyrische Künstler schufen Reliefs, die babylonische und elamitische Herrscher kriechend vor ihren Königen zeigten. Die Ironie war, dass diese erbitterten Feinde auch ihre größten Lehrer waren. Stellen Sie sich den kulturellen Austausch vor, der trotz aller politischen Spannungen stattfand. Assyrische Prinzen, die in Babylon erzogen wurden, babylonische Gelehrte, die assyrische Bibliotheken bereicherten, elamitische Kunsthandwerker, die für mesopotamische Höfe arbeiteten. Die Grenzen des Imperiums, 700 bis 650 vor Christus, stellen Sie sich ein Reich vor, das bis an seine Grenzen gedehnt war. Einen Koloss, der so gewaltig gewachsen war, dass er kaum seine eigenen Dimensionen begreifen konnte. Auf seinem Höhepunkt reichte die assyrische Macht von den schneebedeckten Bergen Armeniens bis zu den sonnengebackenen Sanden Ägyptens, von den Zedernwäldern des Libanon bis zu den geheimnisvollen Ländern jenseits des iranischen Plateaus. Doch mit jeder neuen Eroberung sah sich das Reich einer fundamentalen Frage gegenüber, die schließlich sein Schicksal besiegeln würde. Wie weit konnte sich Macht ausdehnen, bevor sie unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrach? Ägypten stellte den ultimativen Preis dar, das antike Königreich, das jahrtausendelang als Leuchtturm der Zivilisation gestanden hatte. Visualisieren Sie die Faszination, die das Land der Pharaonen auf assyrische Herrscher ausübte. Hier war ein Reich, dessen Pyramiden bereits alt waren, als Babylon noch jung war, dessen Priester behaupteten, Geheimnisse zu besitzen, die älter waren als die Erinnerung selbst. Für assyrische Könige war die Eroberung Ägyptens nicht nur territoriale Expansion. Es ging darum zu beweisen, dass ihr Reich sogar die größten Errungenschaften der Vergangenheit übertroffen hatte. Die Feldzüge nach Ägypten waren epische Unternehmungen, die jeden Aspekt der assyrischen Militärorganisation auf die Probe stellten. Picture massive Armeekolonnen, die sich durch die Sinai-Wüste schlängelten, ihre Versorgungslinien hunderte von Meilen zurück zu mesopotamischen Stützpunkten. Dies waren keine einfachen Raubzüge, sondern aufwendige Expeditionen, die monatelange Vorbereitung und Koordination über mehrere Kontinente erforderten. Stellen Sie sich den logistischen Albtraum vor, Zehntausende von Soldaten zu versorgen und zu tränken, während man öde Landschaften durchquerte, wo ein einziger Fehlschlag ganze Regimenter vernichten konnte. Doch Ägypten erwies sich als widerspenstiger Preis. Visualisieren Sie ein Land, wo jeder Sieg wie Sand durch die Finger zu gleiten schien. Das Nildelta wurde zu einem Labyrinth von Rebellionen und Aufständen, wo sich assyrische Garnisonen inmitten feindlicher Bevölkerungen isoliert wiederfanden, die sich an ältere Loyalitäten erinnerten. Lokale Pharaonen und nubische Fürsten spielten ein tödliches Spiel aus Unterwerfung und Widerstand, verbeugten sich vor assyrischer Macht, wenn Armeen anwesend waren, aber erhoben Aufstände, sobald sie abzogen. Im gefrorenen Norden stellten anatolische Feldzüge andere, aber ebenso entmutigende Herausforderungen dar. Picture assyrische Armeen, die durch bergige Pässe kämpften, wo Winterstürme tödlicher waren als feindliche Schwerter. Hier konfrontierte das Reich nicht vereinte Königreiche, sondern ein Flickwerk von Stammeskonföderationen und Stadtstaaten, von denen jeder separate Verhandlungen und Eroberungen erforderte. Ein Sieg in einem Tal bedeutete nichts im nächsten, und das raue Terrain machte traditionelle assyrische Taktiken nahezu nutzlos. Die westlichen Grenzen brachten Begegnungen mit Völkern, deren bloße Existenz wie etwas aus Mythen schien. Stellen Sie sich assyrische Kundschafter vor, die mit Erzählungen von Seefahrervölkern zurückkehrten, die auf schwimmenden Städten lebten, von Königreichen, wo Frauen als Kriegerinnen herrschten, von Ländern, wo die Sonne in endlose Gewässer unterging. Diese fernen Reiche stellten assyrische Annahmen über die Zivilisation selbst in Frage und präsentierten Organisationsformen, die nicht in ihr Verständnis davon passten, wie Gesellschaften funktionieren sollten. Die östlichen Grenzen waren vielleicht die geheimnisvollsten von allen. Visualisieren Sie das weite iranische Plateau, wo nomadische Reiter wie Fata Morganen erschienen und verschwanden, wo Bergkönigreiche Pässe bewachten, die zu gerüchteweise existierenden Ländern aus Seide und Gewürzen führten. Hier stieß assyrische Macht an die Grenzen geografischer Möglichkeiten, Regionen so entfernt, dass ihre Kontrolle Ressourcen erforderte, die sogar ihre gewaltigen Fähigkeiten überstiegen. Die Verwaltung dieser enormen Peripherie schuf Probleme, denen kein vorheriges Reich gegenübergestanden hatte. Picture die Kommunikationsherausforderungen. Nachrichten, die Monate brauchten, um von der Grenze zur Hauptstadt zu reisen. Lokale Krisen, die gelöst werden mussten, bevor Nachrichten davon das zentrale Kommando erreichen konnten. Provinzgouverneure sahen sich dabei, Entscheidungen zu treffen, die das Schicksal ganzer Regionen beeinflussen konnten, oft ohne jede Führung von ihren fernen Vorgesetzten. Diese weit entfernten Territorien entzogen dem Reich Ressourcen, während sie unsichere Erträge lieferten. Der Reichtum, der aus fernen Eroberungen nach Assyrien zurückfloss, deckte oft kaum die Kosten der Aufrechterhaltung der Kontrolle, was einen Teufelskreis schuf, wo neue Eroberungen nötig waren, um für vorherige zu bezahlen. Der Aufstieg neuer Mächte 650 bis 600 vor Christus, stellen Sie sich eine Welt am Rande der Verwandlung vor, in der die alte Ordnung bröckelte und neue Mächte in fernen Ländern erwachten. Während assyrische Armeen noch über vertraute Schlachtfelder marschierten und Tribute von eroberten Städten einforderten, veränderte sich etwas Grundlegendes im Gleichgewicht der antiken Welt. Aus den iranischen Hochländern kamen Gerüchte über neue Königreiche, über Kriegervölker, die gelernt hatten, wie Assyrer zu kämpfen, aber wie Nomaden zu denken und dabei das Beste der sesshaften Zivilisation mit der wilden Beweglichkeit der Steppen verbanden. Die Meder entstiegen den Schatten der Geschichte wie ein aufziehender Sturm. Visualisieren Sie diese rätselhaften Bergvölker, die jahrhundertelang als zerstreute Stämme gelebt hatten, bis ein visionärer Anführer sie unter einer einzigen Krone vereinte. Unterschiedlich als die langsame, methodische Expansion, die das assyrische Wachstum charakterisiert hatte, geschah die medische Einigung mit verblüffender Geschwindigkeit. Stammesbündnisse, die generationenlang gefädet hatten, fanden plötzlich eine gemeinsame Sache gegen ihren geteilten Feind im Westen. Picture die Veränderung, die durch die iranischen Hochebenen fegte. Traditionelle Nomadenlager verwandelten sich in befestigte Siedlungen, Stammeskämpfer übernahmen neue Waffen und Taktiken und ein sophistizierter Königshof begann zu entstehen, wo einst nur Clanräte existiert hatten. Die Meder lernten die Künste des Reichsaufbaus, aber sie taten es auf ihre Weise. Sie behielten die Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit bei, die sie furchteinflößend machte, während sie die organisatorischen Fähigkeiten übernahmen, die Imperien möglich machten. Was die medische Bedrohung so gefährlich machte, war nicht nur ihre militärische Macht, sondern ihr politisches Genie. Stellen Sie sich diplomatische Missionen vor, die geheime Bergpfade bereisten und Nachrichten zwischen rebellischen Provinzen und unzufriedenen Vasallen im gesamten assyrischen Reich überbrachten. Die Meder verstanden, dass Assyriens größte Schwäche nicht militärisch, sondern administrativ war. Das Reich war zu groß, zu vielfältig, zu schwierig geworden, um von einem einzigen Zentrum aus kontrolliert zu werden. Währenddessen baute in den südlichen Gebieten Irans ein anderes Volk still seine Macht auf. Die Perser waren die Cousins der Meder in Sprache und Kultur, aber ihr Ansatz zur Expansion war subtil anders. Visualisieren Sie, wie sie nicht durch Eroberung, sondern durch Diplomatie und geschickte Heiratspolitik ihre Macht ausdehnten. Wo andere Völker nur Konflikt sahen, erkannten die Perser Gelegenheiten für Bündnisse und Integration. Der Aufstieg dieser neuen Mächte fiel mit einer inneren Krise innerhalb Assyriens zusammen. Picture den Königshof in Ninive, wo alternde Könige mit Nachfolgestreitigkeiten kämpften, während Provinzgouverneure zunehmend wie unabhängige Herrscher handelten. Der Tod Assurbanipals hatte ein Machtvakuum geschaffen, das alle zugrunde liegenden Schwächen des Reiches bloßlegte. Den Groll eroberter Völker, die Erschöpfung endloser Kriege, die Unmöglichkeit, die halbe bekannte Welt von einer einzigen Hauptstadt aus zu regieren. Imagine den psychologischen Einfluss auf die assyrische Gesellschaft, als Berichte von den Grenzen zurückfilterten. Jahrhundertelang waren assyrische Armeen unbesiegbar gewesen, ihr Reich war ewig gewesen. Ihre Feinde waren Barbaren gewesen, die mit einem einzigen Feldzug zerstreut werden konnten. Nun kamen beunruhigende Nachrichten über Niederlagen, über Armeen, die mit assyrischer Disziplin kämpften, aber fremden Königen dienten, über verbündete Städte, die ohne Warnung die Seiten wechselten. Die Babylonier spürten die sich ändernden Winde zuerst. Stellen Sie sich die Priester Marduks vor, die alte Prophezeiungen studierten und in ihnen Vorzeichen für das Ende der assyrischen Herrschaft fanden. Südlich der großen Städte begannen chaldäische Stämme, ihre Unabhängigkeit zu behaupten. während im Osten elamitische Fürsten mit erneuertem Selbstvertrauen aus ihren Bergfestungen hervortraten. Was verstreuten Widerstand in koordinierte Revolution verwandelte, war das Bündnis, das sich zwischen diesen verschiedenen Feinden bildete. Picture: geheime Treffen in Wüstenoasen und Bergpässen, wo Vertreter von Völkern, die sich nie vertraut hatten, gemeinsame Basis in ihrem Hass auf die assyrische Herrschaft fanden. Die alte Welt starb und ihre Erben sammelten Kraft für die finale Konfrontation. Der Zusammenbruch 627 bis 609 vor Christus, stellen Sie sich den Moment vor, in dem ein Reich, das jahrhundertelang die Welt beherrscht hatte, begann sich von innen heraus selbst zu zerreißen. Der Tod Assurbanipals im Jahr 627 vor Christus. Christus war wie das Entfernen des Schlusssteins aus einem gewaltigen Bogen. Plötzlich begann die gesamte Struktur, die so solide erschienen war, zu reißen und zu bröckeln. Was folgte, war nicht ein allmählicher Niedergang, sondern ein katastrophaler Zusammenbruch, der die antike Welt erschütterte und Zeitgenossen ratlos zurückließ, wie die mächtigste Macht der Erde so vollständig verschwinden konnte. Visualisieren Sie Ninive in den Jahren nach Assurbanipals Tod, eine Hauptstadt, die noch immer in märchenhafter Pracht erstrahlte, während in ihren Palästen ein erbitterter Machtkampf tobte. Zwei Prinzen beanspruchten den Thron. Jeder überzeugt von seinem göttlichen Recht zu herrschen, jeder sammelte Unterstützer, die in dem Chaos eine Gelegenheit sahen. Das Reich, das Nationen erobert hatte, fand sich unfähig, seinen eigenen Herrscher zu wählen, und diese innere Lähmung sandte Schockwellen durch jeden Winkel der bekannten Welt. Der Bürgerkrieg war mehr als eine Familienfehde. Er war ein fundamentaler Zusammenbruch des Systems, das das Reich zusammengehalten hatte. Stellen Sie sich Provinzgouverneure vor, die vor unmöglichen Entscheidungen standen. Welchem Prätendenten sollten sie folgen? Welcher Anwärter verdiente ihre Loyalität? Als Wochen zu Monaten wurden ohne Lösung, hörten viele einfach auf, Tribute zu senden, erklärten faktisch ihre Unabhängigkeit, während das Zentrum sich selbst zerriss. Babylon witterte die Gelegenheit zuerst. Picture, den gealterten Nabopolassar, einen chaldäischen Häuptling, der Jahrzehnte damit verbracht hatte, gegen die assyrische Herrschaft zu planen, und plötzlich erkannte, dass sein Moment gekommen war, mit assyrischen Armeen, die gegeneinander statt gegen rebellische Provinzen kämpften, bewegte er sich entschlossen, um den alten Titel des Königs von Babylon zu beanspruchen. Visualisieren Sie die psychologische Wirkung im gesamten Reich, als sich die Nachricht verbreitete, dass Babylon seine Unabhängigkeit erklärt hatte. Generationenlang war diese antike Stadt das Kronjuwel assyrischer Eroberungen gewesen, das Symbol ihrer Herrschaft über die Wiege der Zivilisation. Wenn Babylon sich befreien konnte, welche Provinz war dann noch wirklich sicher? Die Meder sahen ihre Chance und ergriffen sie mit beiden Händen. Stellen Sie sich ihre Reiterheere vor, die aus den Bergen herabstiegen, wie eine Naturgewalt, während assyrische Garnisonen verzweifelt versuchten, gleichzeitig Bürgerkrieg und äußere Invasion zu bekämpfen. Die Koordination zwischen innerem Zusammenbruch und äußerem Druck war verheerend. Feinde, die es nie gewagt hatten, die assyrische Macht herauszufordern, fanden sich nun einer Macht gegenüber, die kaum ihre eigene Hauptstadt verteidigen konnte. Picture die Panik, die durch das Reich fegte, als eine Festung nach der anderen fiel. Städte, die nie eine Eroberung gekannt hatten, fanden sich plötzlich schutzlos. Handelsrouten, die jahrhundertelang sicher operiert hatten, wurden zu Jagdgründen für Banditen und Rebellen. Die Infrastruktur der imperialen Kommunikation brach zusammen und ließ entfernte Provinzen isoliert und verängstigt zurück. Im Jahr 612 vor Christus. Christus kam der finale Schlag. Die vereinigten Streitkräfte von Babyloniern und Medern umzingelten Ninive selbst, die Stadt, die der Schrecken der Welt gewesen war. Visualisieren Sie die Belagerung, nicht die methodische, professionelle Belagerung, die die Assyrer selbst perfektioniert hatten, sondern einen wilden, rachsüchtigen Angriff von Völkern, die jahrhundertelang gedemütigt worden waren. Stellen Sie sich die letzten Tage der großen Stadt vor, als ihre legendären Mauern endlich brachen und ihre Eroberer durch die Straßen strömten. Die Plünderung Ninives war mehr als ein militärischer Sieg. Sie war eine kathartische Rache für Generationen der Unterdrückung. Paläste, die die Schätze der Welt beherbergt hatten, gingen in Flammen auf. Bibliotheken, die die Weisheit von Jahrtausenden enthielten, wurden in alle Winde zerstreut. Der Schock hallte durch die antike Welt. Picture den Unglauben in Hauptstädten von Ägypten bis Iran, als Berichte eintrafen, dass Ninive, die unbesiegbare Stadt, gefallen war. Es war, als wäre die Schwerkraft selbst außer Kraft gesetzt worden. Das Undenkbare war geschehen. Der letzte assyrische König floh nach Westen, suchte verzweifelt Hilfe von Ägypten, einst Assyriens größtem Feind, aber nun seinem einzigen potenziellen Verbündeten. Doch es war zu spät. Bei Karkemisch im Jahr 605 vor Christus wurden die letzten Überreste assyrischer Macht für immer hinweggefegt. In weniger als 2 Jahrzehnten hatte das größte Reich, das die Welt je gekannt hatte, einfach aufgehört zu existieren.